Ja, schönen guten Morgen von unserer Seite. Windows Server 2016, Highlights und Neuerungen. Wir haben eben schon eine Keynote relativ viel zum Thema Azure gehört und so ganz am Ende haben wir rausgehorcht, der Windows Server, der ist für unsere ganze Cloud-Strategie und natürlich für unsere Kunden gar nicht in irgendeiner Form unwichtig, sondern das Herzstück unserer Technologien. Und deswegen möchte ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Böhler einen Überblick geben über die Dinge, die besonders interessant sind im Windows Server. Mein Name ist Benedikt Berger, ich arbeite als Technologieberater bei der Microsoft, bin technologischer Experte für hybride Infrastrukturen und freue mich auf die nächste gemeinsame Stunde.
Ja, ich bin der Stefan Böhler, auch Technologieberater im Bereich Cloud-Infrastruktur und freue mich mit Ihnen jetzt ein bisschen das Thema Server 2016 durchzugehen und habe mich auch sehr gefreut, dass wir das schon gleich in der Keynote nochmal als Thema hatten.
Genau, und die Keynote hat sich ja zu einem hohen Anteil unseren Public Cloud Services Microsoft Azure gedreht und mit Windows Server 2016 sagen wir, das ist das Windows, mit dem die Cloud in mein eigenes Rechenzentrum kommt. Denn viele der Dinge, die wir im Windows Server 2016 wiederfinden, haben wir in den vergangenen Jahren bereits in unserer Public Cloud Infrastruktur Microsoft Azure erprobt, dafür entwickelt und geben Ihnen jetzt die Möglichkeit, dieselben Funktionalitäten, zum Beispiel rund um das Software Defined Data Center, im eigenen Rechenzentrum zu nutzen. Egal ob für große Infrastrukturen, für kleine Infrastrukturen, ich denke, heute ist für jeden etwas dabei. Als ich gefragt habe, wie viel Zeit ich denn habe, ob ich 3 Tage oder 5 Tage Zeit habe, um den Windows Server 2016 vorzustellen, haben wir uns so ein bisschen belächelt. Deswegen müssen wir uns in der Stunde auf die Highlights konzentrieren. Und wir haben eben in der zweiten Keynote sehr viel zum Thema Security gehört, weil die Angriffsvektoren sehr vielfältig sind, weil wir jeden Tag in den Schlagzeilen begrüßt werden mit neuen Sicherheitsmeldungen, Datenleaks etc. Deswegen ist natürlich Security eins der Top-Themen beim Windows Server. Wir werden uns unterhalten über die Agilität, die wir mit dem Software Defined Data Center bekommen, rund um Storage, rund um Networking, natürlich auch um Virtualisierung. Wir werden darauf eingehen, wie Applikationsbereitstellung in modernen Zeiten funktioniert und wie wir das Ganze möglichst effektiv verwalten können. Weil wir nicht viel Zeit haben, Stefan, würde ich sagen, fangen wir an. Wie ist das denn jetzt mit der Security im Windows Server?
Ja, also Sicherheit, ne, fängt schon mit den kleinen Dingen an. Wir haben ja heute Morgen wirklich schon viele Punkte gehört, was sich alles geändert hat, was wir alles an Tools haben, um zu sehen, wenn letztendlich jemand eingebrochen ist. Aber letztendlich, eins der Hauptthemen, die wir inzwischen sehen, ist, dass die Art der Angriffe natürlich massiv geändert hat. Und wenn Sie sich angucken, was wir in Windows Server 2016 verändert haben, was wir an verschiedenen Punkten gedreht haben, werden Sie sehen, dass das Thema Sicherheit hier einen ganz großen Spielraum hat, ein ganz großes Thema ist und dass wir eben versuchen wollen, ich klappe die mal alle auf, dass eben wenn ein Angreifer im Unternehmen ist, dass wir eben das Thema haben, wie können wir dem möglichst den Spaß versauen, damit er hier in ihrer Infrastruktur sich nicht großartig austoben kann. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass bis ein Angreifer überhaupt entdeckt wird, wir haben es vielleicht auch schon mal kurz angehört, kann bis zu 200 Tage vergehen. Das heißt, früher sind die alle durch die Firewall gegangen und wenn Sie gucken, wie viel Firewall-Aufwand in den Unternehmen getrieben wird, das ist ein Wahnsinn. Da gibt es mehrere Perimeter, die hintereinander geschaltet sind. Da wird hier nochmal geguckt, da nochmal geguckt, Intrusion-Detection-Systeme und. Und dann drückt irgend so ein Heini auf eine Mail und dann haben Sie den Salat. Ja, also das ist letztendlich der aktuelle Stand. Das nutzt Ihnen also alles nichts. Die Angriffe kommen einfach aus einer anderen Ecke. Ja, und deshalb müssen wir uns Gedanken machen, wie gehen wir mit diesen Angriffsthemen letztendlich um. Und was wir eben sehen, ist, dass letztendlich die Angriffe auch durchaus durch soziale Netzwerke geschehen. Seien Sie mal ehrlich, diejenigen, die LinkedIn benutzen, die Xing benutzen, die Facebook benutzen und Ähnliches, wie viele von Ihnen haben da drin stehen, ich bin Administrator? Ja? Das heißt, auch hier drüber kann man relativ schnell rausfinden, der arbeitet bei Firma XY, der ist Admin. Ich könnte mir vielleicht mal auf Dauer angucken, was macht denn der so? Was hat er vielleicht für Vorlieben, für Passwörter? Was sind seine Freunde, was sind die Sachen, die ihn interessieren und kann darüber versuchen, letztendlich an seine Credentials ranzukommen, um deinen Angriff letztendlich zu fahren. Was wir auch vorhin kurz gesehen haben, wir haben das Thema mit Pass-the-Hash und Pass-the-Ticket-Attacken. Das heißt, der Hash, der auf dem Client liegt, wird geklaut, wird abgezogen und mit diesem Hash melden sie sich quasi mit einer falschen Identität auf anderen Systemen an. Und das Problem ist, dass man damit wunderbar durch die Infrastruktur durchwandern kann. Sie sind dann eben nicht Angreifer ABC, sondern Sie sind Heinz Müller, Administrator, der sich normalerweise auf dem System anmelden darf. Es gibt also erstmal keine Alarme, wenn Sie nicht mit speziellen Tools hier nochmal arbeiten. Was wir dazu sehen, ist, dass in vielen Fällen, und jetzt, wir sind auch oft in Kundenterminen unterwegs, wo wir über so Themen diskutieren, dieses Thema, wie wird administrative Berechtigung vergeben? Ich will jetzt nicht sagen, es wird zu lax gemacht, das ist ein Thema, was einfach gewachsen ist. Ja, das ist zwar ein blödes Wort, aber es ist gewachsen. Ne? Früher, Sie haben einen Account für ein Cluster gebraucht, ein Cluster-Konto, was haben Sie gemacht? Na, das hat nicht richtig funktioniert, zack, 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 war das Ding Domain-Admin, ja, habe ich selber oft genug gesehen. Dann haben sie den Haken reingemacht, Passwort Leo läuft nie ab und dieser Account, der ist über Jahre gelaufen. Die Mitarbeiter haben 10-mal durchgetauscht, jeder wusste immer noch das Passwort von dem armen User. Das heißt, sie kamen relativ schnell an das Thema dran. Was wir eben hier versuchen wollen oder was wir eben, sagen wir mal, ihnen anbieten wollen, ist, dass man sich mal Gedanken macht, nicht nur Windows Server 2016, also was wir natürlich eine total geniale Sache finden, sondern dass man sich Gedanken macht, wie gehe ich denn mit diesen Adminrechten rum? Braucht jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit 365 Tage im Jahr Domain-Admin-Rechte oder braucht er den nicht? Ist es nicht viel geschickter, ich mache mir Gedanken, dass ich ihm Rechte nur dann gebe, wenn er sie braucht? Dass er über einen Prozess eine Möglichkeit hat, zu sagen, pass auf dem Server muss ich jetzt Rechte haben und dann kriegt er die genau zu der Zeit. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist das Recht weg. Warum ist das wichtig? Weil dieser Token, dieses Ticket, was vielleicht einer geklaut hat, das ist auch nur in der Zeit wertvoll. Das heißt, wenn Sie sagen, der hat für 2 Stunden Rechte auf diesen Domain-Controller oder was wir auch mal mit Just Enough Administration, also einmal in Time, zeitlich beschränkt, und Just Enough Administration, funktionell beschränkt, hat er auf dem System nur diese einen Rechte. Wird unheimlich gern genutzt, zum Beispiel zur Verwaltung von DNS-Servern. Ja, wenn Sie auf dem DNS-Server Verwaltung machen wollen, der auf dem Domain-Controller läuft, müssen Sie Domain-Admin sein, weil es gibt dummerweise keinen lokalen Admin. Was wir Ihnen anbieten können, ist, dass Sie festlegen können, dieser User darf an den DNS-Einstellungen rumdrehen, darf 4 verschiedene Befehle ausführen, darf aber nicht am AD irgendwas machen, darf nicht in den IP-Einstellungen irgendwas machen. Also diese Funktionalitäten können Sie einstellen. Und ein zweites Thema, was wir auch noch dabei haben, heißt Credential Card Guard oder auch Remote Credential Guard, bedeutet, dass diese Anmeldetoken, die Sie auf dem Client liegen haben, liegen nicht einfach so in einem Bereich auf der Platte rum, sondern liegen in einem verschlüsselten Bereich rum und werden vor allem nicht auf dem Remote-Server gespeichert. Das heißt, der Admin macht einen Zugriff aufs System, beim Zugriff auf das System wird der Token bereitgestellt und dann wird er aber die Speicherung des Tokens erfolgt nur auf dem lokalen Client. Das heißt, selbst wenn einer durch die Server durchwandert, kommt er nicht an die Werte letztendlich dran und damit haben Sie deutlich hier Sicherheit dazu gewonnen. Ein anderes Thema, was wir, ich will nicht sagen, wir flehen Sie an, ja, aber was uns unheimlich wichtig ist, ist, wie gehen Sie mit diesen Admin-Kennungen um? Haben die eine Zwei-Wege-Authentifizierung oder haben sie nicht? Viele Kunden haben diese Tokens, da gibt es elektronische Tokens, es gibt Karten, wo man so abzählen muss, für den zweiten Weg. Was wir Ihnen aber empfehlen, nicht nur, weil wir das als Tool anbieten, weil wir das total geil finden, aber was wir Ihnen empfehlen ist, machen Sie Mehrfaktor-Authentifizierung über Phone Factor, eine Funktionalität, die wir als Cloud-Service bereitstellen, den Sie in EAD einklingen können. Das bedeutet, ein Admin meldet sich an mit Benutzername, Passwort richtig, an der Station, die er nutzen darf. Alles ist gut, alles ist grün. Dann klingelt sein Telefon und er muss mit einem Code bestätigen, dass er das wirklich gewollt hat. Das heißt, es klingelt, er gibt seinen Code ein, bestätigt den Code, wir haben einen zweiten Weg, der Admin-Zugriff wird freigeschaltet. Warum ist das besser, als wenn ich jetzt so einen Hardware-Token benutze? Weil ein Telefon erstens immer dabei ist, ja, wenn er seinen Token daheim liegen lässt und er ist schon eine halbe Stunde gefahren, dann sagt er, oh ja, habe ich ihn liegen lassen. Wenn er aber sein Handy daheim liegen lässt und die Frau kann nicht anrufen, dann fährt er wieder zurück. Ja, ist schon mal Weg Nummer 1, weil da gibt es echt Azure daheim, ja, wenn er das nicht macht. Und der zweite Weg, der uns unheimlich wichtig ist, wir haben einen Rückkanal. Also ich gucke nicht auf so eine Nummernkombination, merke mir meine 4 Zahlen dazu und sage, haha, ich bin der Held. Dann jetzt stellen Sie vor, Sie sitzen mit Kollegen in der Kantine, ziehen sich gerade einen Schnitzel mit Pommes rein, Ihr Telefon klingelt, sagt, ah, Herbert, du wolltest dich gerade anmelden, gib mal deinen PIN ein. Und Sie sagen, nee, ich wollte gerade Pommes essen. Ja. Dann können Sie mit einem Code eingeben, dass Sie es gar nicht waren und dann wird Ihr Account sofort gesperrt. Das heißt, der Admin-Account ist gesperrt, Ihr Domain-Admin wird informiert und es kann nichts mehr passieren. Sie haben einen Rückweg, ja? Und es funktioniert rund um die Uhr und ist eine wunderbare Sache, die man direkt so nutzen kann. Ein anderes neues Thema, was wir in Server 2016 mit reingebracht haben, wie gesagt, wir machen uns extrem viele Gedanken um das Thema Sicherheit, sind sogenannte Shielded VMs. Weil was wollen wir erreichen? Wir wollen, dass Sie erstens alles virtualisieren können, auf was Sie mal Bock haben. Wir haben viele Kunden, die virtualisieren keine Domain-Kontrolle, weil sie immer sagen, wer weiß, ob der Virtualisierungsadmin wirklich so vertrauenswürdig ist. Vielleicht klaut er mir die Maschine, dann hat er die Domäne, das will ich auch nicht. Also bauen Sie Dinge in Blech auf, was ein Aufwand. Wir wollen, dass Sie die VM so absichern können, dass sie verschlüsselt ist. Das heißt, wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, mit einer Shielded VM eine VM BitLocker verschlüsseln. Das heißt, selbst wenn einer die Platten klaut, hat er nichts davon. Aber das wäre ja noch einfach. Ja? Was wir in diesen Shielded VMs mit einbauen, ist, dass wir quasi den Gesundheitszustand Ihres Hosts kontrollieren. Das heißt, Sie legen fest, dieser Host muss die Firmware haben, muss UEFI-mäßig secure gebootet sein, braucht den Patch-Level auf dem Server und hat den Namen. Das wird auch nochmal im TPM-Chip hinterlegt. Das heißt, Sie legen fest, diese virtuelle Maschine darf auf den drei Hosts hochfahren und sie prüft vorher, stimmen alle meine Einstellungen. Jetzt hatte ich zwischendrin mal die Frage gehabt, haben Kunden gesagt, ja, ich habe 10 Stück von denen Dinger. Und jetzt habe ich Firmware-Aktualisierungen gemacht, jetzt funktionieren die nicht mehr. Ja, das ist auch Absicht. Wenn die nicht genau dem Stand entsprechen, den Sie vorher vorgegeben haben, dann werden die eben nicht darauf gestartet. Aber Sie können natürlich ein neues Sicherheitsprofil hinterlegen und danach funktioniert der ganze Kram wieder. Also was wir eben wollen, ist sicherstellen, dass die virtuellen Maschinen nur auf den Infrastrukturen gestartet werden können, für die Sie vorgesehen haben und alle anderen kommen es nicht dran. Damit haben Sie das Thema, ich klaue eine VM aus den Füßen. Sie haben den Zugriff auf diese Systeme abgebunden. Und selbst wenn Sie jetzt einen Admin haben, der extrem tief im Code-Debugging ist und der Meinung wäre, dass er den Datenstrom, der durch den Speicher rauscht, in dem der Schlüssel für den BitLocker übergeben wird, dass er den abziehen kann, hat er gelitten, den ziehen wir nämlich außenrum. Das heißt, selbst mit einem Kernel-Debugging kommen Sie nicht an diesen Code dran und es ist eine sehr sichere Art, die Infrastruktur bereitzustellen. Aber ich meine, jetzt haben wir das alles sicher. Was machen wir denn jetzt mit virtuellen Maschinen?
Ja, erstmal ist es ja gut, dass wir sichere virtuelle Maschinen haben. Und lassen wir uns das mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Wir als Workload-Besitzer von virtuellen Maschinen wissen jetzt, der Host-Administrator hat nicht nur Zugriff, keinen Zugriff auf unsere Daten, er kann sie auch nicht klauen, er kann sie nicht mitnehmen, er kann sie nicht woanders starten, weil wir die entsprechenden Zertifikatsketten dahinter haben, die sicherstellen, diese virtuelle Maschine kann nur so betrieben werden, wie sie möchte. Der Netzwerkadministrator hat keinen Zugriff auf unsere Workloads, weil entsprechend alles verschlüsselt ist. Und auch der Storage-Administrator hat keinen Zugriff auf unsere Workloads. Bedeutet, wir haben das erste Mal, meiner Meinung nach, in der Geschichte der Virtualisierung die Situation, dass ich als Workload-Betreiber in einer virtuellen Maschine die Sicherheit habe, ohne dass ich irgendjemand anderen dafür vertrauen muss. Und das ist, glaube ich, ein echter Meilenstein und deswegen eins meiner Lieblingsfeatures im Windows Server 2016. Bevor ich jetzt die große Geschichtsstunde rund um Virtualisierung mit Hyper-V Aufrufe, möchte ich einfach nur darstellen, ich habe relativ viel Feedback gehört zu Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 Hyper-V. Boah, da ist ja eine ganze Menge passiert. Das kann man nicht nur benutzen, sondern das funktioniert richtig gut. Und wir haben da auch sehr viel Energie rein investiert. Und es war kein Grund, uns irgendwie auszuruhen mit Windows Server 2016. Und ich lege mal die Liste der Neuerungen, der echten Neuerungen darunter und wir sehen, das ist irgendwie nicht weniger. Und das ist eine ganze Menge auf die Dinge, die wir heute gar nicht eingehen können. Da sind Features bei, die ich richtig klasse finde. Nested Virtualization, die Fähigkeit, Hyper-V in Hyper-V zu betreiben, finde ich persönlich richtig klasse. Gerade so für Demo- und Consulting-Umgebungen ist sowas sehr, sehr hilfreich. Ich weiß nicht, gibt es noch wen, der Nested Virtualisierung richtig klasse findet? Gehen einige Hände hoch. Wir reden heute aber nicht weiter drüber. Es sind andere Dinge drin, relativ frisch unsere Ankündigung, dass wir auch in der Lage sind, die Betriebssystempartitionen von virtuellen Maschinen der ersten Generation mit zu verschlüsseln. Ja, auch das ist im Windows Server 2016 als neue Funktionalität für eine durchaus ältere Technologie entsprechend mit enthalten. Und dann viele kleine Features, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, ist sehr, sehr viel Energie reingeflossen. Ich habe Beispiele für Time Service zum Beispiel. Ja, wer hat sich schon mal sehr intensiv mit dem Thema Time Service beschäftigt? Viele, weil es irgendwie nicht ganz unwichtig und wird in Zeiten von verteilten Plattformen um die Welt, um die Security-Anforderungen, wo ich wirklich sehr genaues Logging brauche, irgendwie immer wichtiger. Wer hat schon mal was über bahnbrechende Neuerungen im Windows Server 2016 Time Service mitbekommen? Keine Hand geht hoch. Es gibt aber sehr, sehr viele bahnbrechende Neuerungen. Wir reden nur nicht drüber, einfach weil das Feature im Vergleich zu den vielen anderen spannenden Dingen untergeht. Aber einfach um das Beispiel zu nennen, unser Zeitservice ist bis zu 100 Mal genauer als in der vorherigen Windows-Server-Version, weil wir eben viel dafür getan haben, um sicherzustellen, dass die Zeit gerade auch in Active Directory integrierten Umgebungen wirklich nicht nur auf die Sekunde oder Millisekunde, sondern Zeiteinheiten darunter entsprechend genau geht. Reden wir nicht drüber. Viele andere Dinge wie automatisches Update der entsprechenden Integrationsdienste in Hyper-V und was da alles zugehört, reden wir nicht drüber, weil uns heute die Zeit fehlt, aber die Liste ist ellenlang und in dem Moment, wo Sie sagen, das interessiert Sie mehr, beschäftigen Sie sich ein bisschen mehr, denn es sind wirklich sehr, sehr viele spannende Dinge drin. Die Frage, die wir aber bei jedem Vortrag in der Richtung gestellt bekommen, naja, kann ich denn jetzt mit Hyper-V auch höher, schneller, weiter? Dann, das ist ja immer so die Kerndisziplin dahinter. Und natürlich haben wir auch unsere Skalierungslimits mit Windows Server 2016 nochmal erhöht. Heißt, wir kriegen bis zu 64 Terabyte Arbeitsspeicher in Hyper-V-Host und wir kriegen bis zu 240 logische CPUs in eine einzelne virtuelle Maschine rein. Irgendjemand das zu wenig? Keine ernsthafte Meldung geht hoch, das ist schon mal gut. Warum haben wir das gemacht? Nicht, weil wir sagen, hey, wir müssen jetzt in den Tabellen irgendwie unbedingt immer auf Platz 1 liegen, sondern unser größter Hyper-V-Kunde hat uns darum gebeten. Man kann es erraten, Microsoft Azure, ja, wir betreiben unsere eigene Cloud, überraschenderweise auch mit dem eigenen Hypervisor, die entsprechend keine Begrenzung irgendeiner Form durch Skalierungslimit wünscht. Und diese entsprechenden Zahlen, die wir da sehen, das sind die Dinge, die wir mit heutiger Hardware entsprechend testen können und wissen, jawohl, das können wir auch supporten. Technologisch sehen die Limits vermutlich noch viel anders aus, aber so eine Infrastruktur muss man erstmal im Testlabor zu Hause stehen zu haben, um das hinzubekommen. Aber neben, ja, ich sag mal, Zahlenspielchen sind wirklich auch hier bahnbrechende Neuerungen in den Windows-Server reingeflossen. Eins meiner Lieblingsfeatures in Kombination mit dem Thema Virtualisierung ist zum Beispiel unsere neue Bereitstellungsoption der Nano-Server. Der Nano-Server ist immer noch ein Windows-Server 2016, ja, ist also kein anderes Betriebssystem, sondern ist einfach nur eine andere Deployment-Methode. Jeder von uns kennt die klassische Vollinstallation mit grafischer Benutzeroberfläche, wo ich all die wichtigen Features drin habe, die ich für den täglichen Einsatz brauche. Eins der häufigsten genutzten Features ist zum Beispiel der Fax-Server. Wer kennt ihn nicht? Um gerade auch für Virtualisierungsumgebungen die Packungsdichte zu erhöhen, die Angriffsfläche zu reduzieren, haben wir mit dem Server Core das erste Mal mit Windows Server 2008 eingeführt, Elemente aus dem Betriebssystem rausgenommen, zum Beispiel die grafische Benutzeroberfläche. Statt 9 GB war unser Image dann nur noch 4,5 GB groß und all die schönen Dinge wie Icon-Bibliotheken etc. sind im Server Core nicht mehr enthalten. Das hat schon mal geholfen, war aber noch nicht die Lösung des Problems, deswegen haben wir diesen Ansatz nicht irgendwie aufgehört, weiter zu verfolgen, sondern weitergebracht zum Nano-Server. Der Nano-Server ist jetzt irgendwie nicht so die Delta-Entwicklung zum Core-Server, sondern das Ergebnis von einer 10-jährigen Entwicklungsinitiative, die dazu hinführt, wirklich im Windows-Server nur die Komponenten zu haben, die ich wirklich brauche. Wir nennen das Ganze Just Enough OS. Bildlich dargestellt kann man sich das einfach als den Windows-Kernel vorstellen. Ohne Features, ohne Rollen, also auch ohne Fax-Server, ja, den ich im Core-Server noch habe. Und ich nehme dann selektiv die Funktionalitäten und Rollen hinzu, die ich brauche. Das führt dazu, dass mein Image jetzt anstatt beim Core-Server 4,5 GB groß ist, hier 460 MB groß ist. All das, was ich brauche, um den echten Windows-Server zum Laufen zu bekommen, bekomme ich also in weniger als ein halbes Gigabyte da rein. Das Charmante ist, das Ganze ist auch in einer halben Minute ungefähr aufgesetzt, ja, also kein stundenlanges Deployment. Und ist minimalistisch gehalten. Wir sehen das gleich in der grafischen Oberfläche, denn wir wollen nur das zur Verfügung stellen, was wirklich gebraucht wird. Heißt auch, wenn ich bei einem Nano-Server, das zum Beispiel die Dienste wie Hyper-V oder Scale-Out-File-Server hostet, als Hostbasis oder aber auch in virtuellen Maschinen meine, wir nennen das Born-in-the-Cloud-Apps hostet, also Anwendungen, die eben mit sehr, sehr wenigen Betriebssystemabhängigkeiten auskommen. Solche Nano-Server-Installationen, da gehe ich jetzt nicht mehr hin und mache ein umfangreiches Arbeitsspeicher-Debugging, wenn ich was kaputt gespielt habe, um rauszufinden, was kaputt ist, sondern ich werfe diese Instanz weg, habe meinen automatisierten Rollout und habe nach 30 Sekunden eine neue Instanz vom Nano-Server. Und wie das Ganze aussieht, der Berger erzählt ja immer gerne und viel, schauen wir uns nochmal an, damit wir auch das mal in den Beweis antreten können.
Genau, also wir haben mal einen mitgebracht, also wie Sie ja gehört haben, sind die Dinge ja riesengroß, von daher haben wir mal so einen kleinen Kollegen hier aufgebaut. Der Nano-Server an sich, oh, im April, ich sehe hier wieder nichts.
Muss das noch schieben?
Oh, ich muss noch
schieben. Da ist noch nicht so viel. Minimalistische grafische Benutzeroberfläche sehen wir auch hier. Also all die schönen bunten Dinger, die man von einem Windows-Server so erwartet. Also es ist mehr oder weniger ein Windows ohne Windows. So sieht er aus. Man beachtet die wunderschöne Log-On-Animation.
Ja, Also diejenigen, die so alt sind wie ich und sich an Turbo Pascal noch erinnern können, so ähnliche GUIs haben wir damals aufgebaut und wir waren total stolz. Ja. Also wir haben hier, wie gesagt, unser Nano-Server. In den ersten Versionen, die wir in den Previews hatten, war dieser Gedanke, möglichst keine GUI, möglichst wenig. Und unsere Kollegen in der Corp, die sind echt humoristisch, die haben keine GUI gemacht, also gar keine GUI. Das heißt, sie haben sich auf dem Nano-Server verbunden, haben einen schwarzen Bildschirm gesehen, ohne Text. Und es wusste dann kein Mensch, was das jetzt für ein Server ist, wie der heißt, was er für eine IP-Adresse hat. Da gab es ein bisschen Haue. Und dann haben wir ein bisschen mehr Text reingemacht und dann haben noch ein paar gemeckert. Und jetzt können sogar die Firewall-Einstellungen verändern und so weiter. Also mehr als das wird es nicht geben.
Um das mal ganz kurz klarzustellen, Stefan, sogar die Firewall-Einstellung ändern. Das ist die größtmögliche, komplexeste Konfiguration, die Sie lokal an einem Nano-Server vornehmen können. Nichts mit, ich installiere und konfiguriere jetzt mal ein paar Rollen und Features und habe irgendwie eine lokale PowerShell zur Verfügung. Nein, wir nennen das Ganze Recovery-Konsole, denn mehr als das gibt es nicht. Der Nano-Server wird remote gemanagt. Dieser Bildschirm ist wirklich nur dazu da, um rauszufinden, wo bin ich denn? Und falls ich mich bei der IP vertippt habe, wird es natürlich schwer, entsprechende Konnektivität herzustellen. Deswegen habe ich die Chance, dann so etwas zu korrigieren. Aber die Verwaltung des Nano-Servers erfolgt remote mit denselben Management-Tools, die ich kenne. Grafische Benutzeroberflächen aus meinen Windows-Server-Management-Tools, mein Azure-Portal, die PowerShell. Es ist ein echter Windows-Server. Daran verändert sich nichts. Aber jetzt hier ein Schlupfloch zu finden, nicht installierte Updates, offene Ports etc. wird schon viel, viel schwieriger als bei den anderen Installationsoptionen, denn da ist nicht mehr so furchtbar viel. Das heißt, auch hier, wenn wir über den reinen Virtualisierungs-Stack und Bereitstellungs-Stack, in dem Fall die Deployment-Option des Nano-Servers sprechen, steht Security an oberster Stelle.
Und auf was wir mit unserer kleinen Demo einfach hinweisen wollen, wenn Sie zum Beispiel die Virtualisierung beim Nano-Server machen, verändert sich im Prinzip Ihr Betriebsmodell. Wie betreibe ich eine Infrastruktur, auf der virtuelle Maschinen laufen? Und wir wollen den Nano-Server mal durchbooten, damit Sie mal sehen, wie lange so eine Kiste letztendlich braucht, um jetzt so einen Restart hinter sich zu bringen. Das heißt, Sie sehen, die Maschine bootet gerade durch, rechts läuft der Ping, 1, oh, dieser langsam, heute macht er 2 Ping, so, da ist er wieder. Das heißt, wenn Sie eine Virtualisierung auf diese Infrastruktur laufen lassen, dann können Sie Ihre Maschinen durchaus anhalten, anstatt sie vom System runterzuschieben. Sie frieren sie kurz ein, sie booten die Kiste durch, sie schieben ein neues Nano-Server-Image drunter, also wir booten von VADs und das System steht wieder zur Verfügung. Das heißt, der ganze Prozess, wie sie letztendlich mit ihrer Infrastruktur umgehen, kann sich durch die Bereitstellung vom Nano-Server durchaus verändern und bringt ihnen auch nochmal eine extra Kostenersparnis.
Und neben der reinen Ersparnis auf Basis der Zeit, die Sie da reinstecken, erhöht sich natürlich auch die Packungsdichte auf meinem Virtualisierungshost. Wenn ich sowohl meinen Host als auch meine virtuellen Maschinen jetzt plötzlich nur noch 460 Megabyte für meinen eigentlichen Kernel plus ein paar Rollen und Features, die essentiell für den Service sind, den ich erbringen möchte, deploye, bekomme ich natürlich umso mehr Services auch in meinen Virtualisierungscluster oder in meine virtuellen Maschinen da rein. Das heißt, es ist eine sehr, sehr effiziente Geschichte. Beschäftigen Sie sich damit, wenn Sie sagen, Virtualisierung oder Applikationsbereitstellung sind Services, mit denen Sie zu tun haben. Ein anderes Thema, was bei Hyper-V immer wieder hochkommt, wo wir auch im Windows Server 2016 nochmal einen starken Fokus gesetzt haben, ist unsere Unterstützung für Betriebssysteme abseits des Windows Server als Gastbetriebssystems. Hyper-V und Linux ist nicht, was irgendwie auch funktioniert, sondern was funktioniert. Ob Windows Server oder Linux Server macht als Hyper-V Gastbetriebssystem keinen Unterschied. Wir haben die Funktionalitäten dahinter, wir haben den Support dahinter für alle Enterprise-Distributionen, sei es Red Hat, sei es SUSE, sei es Ubuntu, können Sie bei Microsoft anrufen und sagen, ich habe ein Problem mit meinem Linux auf Hyper-V und das Microsoft-Support-Team hilft Ihnen weiter, diese Problemsituation zu helfen. Dass die Story Microsoft loves Linux ernst gemeint ist, muss ich in Zeiten, wo die PowerShell Open Source ist und der Microsoft SQL Server auf Linux verfügbar ist, glaube ich, nicht nochmal erläutern. Aber dieses Credo ist eben auch mit Hyper-V entsprechend umgesetzt. Sie brauchen keine dedizierten Hosts, Sie müssen nichts dediziert in der Konfiguration betrachten, wenn Sie Linux-Workloads auf Hyper-V hosten möchten. De facto haben wir sogar sehr viel Energie darauf da reingelegt, die betriebssystemspezifischen Abhängigkeiten rund um Integrationsdienste, rund um Backup, rund um Performance-Ausnutzung abzubilden. Bedeutet, all die Technologien, die wir in den Windows-Server eingebaut haben, um zum Beispiel per Virtual Receive Side Scaling die maximale Performance nutzen zu können, kann ein Hyper-V-Gast, der ein Linux-Server-Betriebssystem betreibt, 1:1 genauso nutzen. Auch bei Linux-Hyper-V-VMs kann ich im laufenden Betrieb Hardware-Ressourcen hinzufügen und entfernen, dynamische Arbeitsspeicher, all solche Dinge ist nichts, was nur Windows-VMs vorbehalten sind, denn all diese Funktionen bringen wir auch in den Linux-Kernel rein. De facto waren wir sogar mal eine Zeit lang aktivster Entwickler am Linux-Kernel. Microsoft ist heute aktivster Open-Source-Code-Contributor auf GitHub. Ja, deswegen bitte nicht so, ja, zur Not geht auch ein Linux auf Hyper-V, sondern erst recht geht ein Linux-Server auf Hyper-V. Wir supporten alle kommerziellen Distributionen. De facto ist ein Linux-Kernel ein Linux-Kernel. Das heißt, die Distribution der Wahl werden Sie mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch auf Hyper-V zum Laufen bekommen. Und Sie werden sogar zusätzliche Sicherheits- und Konsistenzmaßnahmen entdecken, wenn Sie zum Beispiel eine Linux-Hyper-V-VM sichern wollen im Vergleich zu physischen Serverinstallationen oder anderen Hypervisoren. Und auch hier habe ich natürlich die Chance, meine zentralen Management-Tools zu nutzen. Rund um System Center, rund um OMS oder aber die PowerShell. Mit der PowerShell können Sie nicht nur Linux-Workloads managen, Sie können die PowerShell sogar auf Linux installieren. Und das zeigt, glaube ich, die Heterogenität unserer Story da ganz gut. Zeigt so ein bisschen die Breite unserer Story, wie wir mit Hyper-V eben nicht nur für die eigenen Workloads umgehen. Auch das ist wieder in Zusammenhang mit Microsoft Azure zu sehen, denn de facto läuft die Mehrheit der virtuellen Maschinen, die wir heute in Azure betreiben und damit in Azure auf Hyper-V betreiben, nicht mit Windows-Server, sondern auf Basis von Linux. Deswegen ist Linux alles andere als ein Kunde zweiter Klasse bei uns. Egal ob Windows oder Linux, am Ende muss es laufen. Das heißt, wir reden über Verfügbarkeit und auch dort hat sich eine Menge getan, Stefan, oder?
Aber hallo. Also das Thema Verfügbarkeit, das Thema, was machen wir im Cluster, wie gehen wir mit Themen im Cluster um, da haben wir extrem viel Arbeit reingesetzt. Ein Thema, was wir sehr schätzen und nutzen, ist das ganze Thema Quality of Service im Storage. Das bedeutet, wenn Sie eine Virtualisierungsumgebung haben, wie verhindern Sie, dass eine Workload die andere Workload in irgendeiner Form beeinflusst? Diese sogenannten Noisy Neighbors, wie kriegen wir die in den Griff? Und was wir eingeführt haben, ist ein Satz von Policies, den Sie setzen können, wo Sie festlegen können, ob entweder eine Maschine, eine Disk, eine Abteilung, ein Bereich, wie viele IOs, wie viel Storage wird Ihnen überhaupt zur Verfügung gestellt. Und was dabei wichtig ist, und das ist ein massiver Unterschied zu 2012R2, da haben wir das auf einer VAD festlegen können, es ist uns vollkommen egal, wie viele Maschinen dieser Bereich letztendlich betreibt, auf wie viele Hyper-V-Hosts sie laufen und auf wie viele Storage-Hosts sie laufen. Es ist uns vollkommen wurscht. Wir haben eine Komplettübersicht über diese letztendlich IO-Transaktionen und können genau festlegen, okay, wo ist die Bremse und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir gucken uns auch gleich schon mal das Thema Storage an. Wir versuchen dann auch aus dem Storage-Bereich rauszuschneiden, die auch eine Minimum-IO-Anzahl angeben. Das heißt, Sie können nicht nur sagen, okay, der hat bei 2000, bei 10.000, bei 15.000 IOPS oben einen Deckel drauf, sondern Sie können auch sagen, okay, diese Workload kriegt immer mindestens 2000 IOs. Und wir sehen eben zu, dass aus dem richtigen Storage-Pool der Storage zur Verfügung gestellt wird, um eben letztendlich diese Last zu treiben. Ein weiteres Thema, an dem wir extrem viel gearbeitet haben, ist das ganze Thema, wie halte ich diese virtuellen Maschinen eigentlich am Leben? Was wir schon bei 2012 hatten, ist, wenn Sie sich jetzt mal hier diese zwei Knoten da angucken und wir haben das Thema, dass die Leitung zum Storage verloren geht, ja, mein Lieblingsklassiker, weil ich selber schon erlebt habe, Sie haben einen wunderbaren Serverschrank, Sie haben diese tollen orangenen Glasfaserkabel hinten drin stecken. Und irgendeiner hat es nicht sauber verlegt und der Azubi geht vorbei und sagt, oh scheiße, da ist ja die Tür auf. Klack, Tür zu, Kabel durch. Selber schon gesehen. Gibt Mods Spaß, weil dann die Verbindung zum Storage weg, Ihre virtuelle Maschine auch weg. Bei 2012 sind wir schon hingegangen und haben gesagt, okay, wenn wir irgendwie einen Weg durchs Netzwerk finden auf die andere Seite der Platte, wir kriegen die Kiste weiter am Laufen, da fällt nichts runter, das funktioniert. Was wir jetzt aber gemacht haben, ist, dass wir sagen, ja, wenn jetzt nicht nur das Kabel weg ist, sondern das Storage weg ist. Also der komplette Block ist weg. Dann kann die VM das erkennen und dieser Punkt wird eingefroren. Das heißt, wir suspenden die Maschine in so einem Critical Pause State, nennt sich das. Und die Maschine bleibt, die Disk bleibt auch so liegen. Und wenn die zwei sich dann wiedersehen, weil das Storage wiedergekommen ist, machen die einen kurzen Sync und dann läuft die an der Stelle weiter, wo sie vorher ihnen um die Ohren geflogen ist. Das heißt, wir haben hier nochmal die Verfügbarkeit ganz massiv nach oben gedreht. Also auch wenn jetzt Ihre Systeme vielleicht irgendwie ein Storage-Problem haben. Ein anderes Thema, auf das wir kurz eingehen wollen, ist das Thema Quarantäne. Also wer von Ihnen länger mit Clustern zusammengearbeitet hat, kennen das Thema, dass Sie im Cluster sowas wie Possible Nodes und auch Preferred Node eintragen können. Also wer ist letztendlich der Knoten, der am liebsten diese Workload hält? Und früher hat man das oft genutzt. Und dann hat man eigentlich gesagt, diese Last muss unbedingt immer auf Knoten 1 laufen, weil das ist das dickste Ding, da die meisten Prozessoren, der geht ab wie die Hölle. Dann hat er aber ein Problem gehabt. Das heißt, er ist weggestürzt, die Workload ist zurückgefallen auf einen anderen Knoten, der kam wieder hoch, der Cluster hat gesagt, hey, Kollege ist wieder da und alle Mann wieder zurück. Und dann ist die Kiste wieder runtergefallen, ja, weil er diese Last einfach nicht getragen hat. Was wir jetzt machen ist, wir machen Quarantäne-Funktionalitäten. Das heißt, wenn wir feststellen, dass ein System immer wieder Probleme hat, immer wieder Schmerzen hat, nehmen wir den aus dem Cluster raus. Und Sie können entscheiden, ob Sie dabei die Workloads verschoben haben wollen oder nicht. Aber der wird dann erstmal für 2 Stunden blockiert, für 2 Stunden kommt er nicht mehr rein. Sie kriegen natürlich über Ihr Monitoring eine Information, dass da ein Problem gibt und können sich dann letztendlich dem Problem annehmen. Aber wenn jetzt mal so ein Cluster runtergefallen ist, dann haben Sie im Prinzip genau dieses Thema standardmäßig. Ja, also Sie haben einen Knoten, der schuftet wie ein Blöder, ja, schwitzt wie ein Wutz, und rechts einen Knoten, dem ist total langweilig. Und was wir eben jetzt mit reingenommen haben, ist im Prinzip eine Fairness. Das heißt, Sie können festlegen, ob die Knoten die gleiche Last tragen, danke, oder ob die Knoten, je nachdem, wie krass Sie es haben wollen, ob Sie immer wirklich einen sauberen Ausgleich haben wollen, oder Sie können sagen, okay, der eine Knoten kann mal 80% haben, dann hat der andere 20%, und Sie können festlegen, wie diese Lasten letztendlich im System wieder neu orientiert werden sollen. Ja, eins unserer Lieblingsthemen, Cluster-Update. Bisher war es so, wenn Sie einen neuen Cluster aufgebaut haben, Sie haben Cluster mit 2008 auf 2012 hochgezogen, In-Place-Update, Fuibär, macht man nicht. Haben Sie immer das Thema gehabt, ich brauche neues Blech, das muss ich nebendran hinstellen, ich brauche neue IP-Adressen, also ich muss wieder zu den Kollegen mit den Excel-Sheets gehen. Ich muss ein neues System aufbauen, ich probiere das System aus, dann ziehe ich meine Workload von alt nach neu um und alles ist gut. Und ich habe wochenlang da rumgeschuftet, habe jede Menge Tage verbraten als Dienstleister und alle sind ein bisschen genervt. Ja. Was wir jetzt gemacht haben, ist ein rollendes Update. Das heißt, Sie haben mehrere Knoten im Cluster, Sie nehmen einen Cluster-Knoten raus, installieren den mit Server 2016 und jetzt kommt's, Sie können ihn auch mit einem Nano-Server installieren. Das heißt, Sie haben 2 Knoten, Server 2012, 2012 R2 und der dritte Knoten ist dann 2016 Nano. Innerhalb eines Verbunds. Der alte Cluster merkt davon nichts. Sie können nach und nach Ihre Maschinen umziehen und wenn Sie am Ende alle durchgestellt haben, können Sie nochmal so eine kurze Zeit laufen lassen und sagen, ja, funktioniert alles, wunderbar. Und dann gibt es sowas ähnlich wie früher bei Exchange 5.5 nach 2000, gab es so einen Native-Mode-Button, ja, der eine oder andere kennt den noch, wo keiner draufdrücken wollte, weil es keinen Weg zurück gab. Den Button gibt es hier auch, nur ist er nicht so schön. Also man muss ein paar PowerShell machen, aber wir haben jetzt einen schönen Knopf gemacht, vielleicht kommt es ja noch. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Genau, und Sie bekommen ja die Folien, deshalb habe ich Ihnen nochmal ein ganz kleines, ich baue mir ein Cluster-Skript mit angehängt, weil das Thema ist, früher haben wir das zusammengeklickt, haben uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir das alles hin, deshalb habe ich Ihnen ein kleines Skript dazugelegt, können Sie dann einfach mal angucken, können Sie direkt so nehmen und können sich Ihren Cluster damit aufbauen.
Genau. Sehr gut, dann gibt es noch eine kleine technische Voraussetzung, die wir brauchen für das Thema Cluster, nämlich ein bisschen Infrastruktur. Widmen wir uns mal dem Thema Software-Defined Storage, Software-Defined Networking, also der Granularität an Infrastruktur. Das Schöne ist, im Windows Server 2016, wir haben die Wahl, wie wir mit dem Thema Storage umgehen. Wir bieten ein sehr, sehr breites Portfolio, unterstützen Storage-Lösungen im Windows Server 2016 an, Anbindungen von klassischen NAS- oder SAN-Systemen, Enterprise-SAN-Systemen, wie man es von klassischen Failover-Cluster-Infrastrukturen, die einen Shared Storage zum Beispiel brauchen, kennt. 1:1 weiter unterstützt, keine Angst zu haben, dass wir daran irgendwas ändern. Modernere Storage-Architekturen wie Object Storage, basierend auf Microsoft Azure oder Azure Stack, ebenfalls Alternativen dahinter. Wenn wir aber auch hier wieder den Blick in Richtung Public Cloud wenden, dann werden wir feststellen, dass in ganz Azure sich kein einziges SAN befindet. Warum? Weil wir sagen, Speicherplatz in Azure ist sehr, sehr kostengünstig und das lässt sich mit hochpreisigen Enterprise-SAN-Systemen nur schwer kombinieren. Und deswegen haben wir in den Windows-Server schon vor einiger Zeit das Thema Storage Spaces implementiert. Neu mit dem Windows-Server 2016 ist das Thema Storage Spaces Direct und das kommt der Art, wie wir Storage in Azure machen, schon sehr, sehr nahe. Kein NAS, kein SAN, Bei Storage Spaces nehmen wir Bündel von Festplatten, packen die in einen Shelf und schließen diese Shelf direkt an den Windows-Server an. Der Windows-Server kümmert sich um all die Themen wie Hochverfügbarkeit, Storage-Features wie Kompression, Deduplizierung etc. Keine physikalische Komponente dazwischen, kein RAID-Controller etc., sondern die Software im Windows-Server regelt das und steuert das. Bedeutet, die Storage-Kosten, die ich wirklich in echt habe, sind meine Festplatten, die ich bezahlen muss. Hier kann ich noch ein bisschen spielen, dass ich mehrere Typen an Festplatten an Performance-Klassen kombiniere, um auf das Feature-Set zu kommen. Im Windows Server 2012 R2 Storage Spaces immer mit, ich nenne es mal, externen, attacheden JBOD-Stapeln, also Bündel an Festplatten, die ich mit einem Windows Server verbinde. In Windows Server 2016 denken wir diese Story ein bisschen weiter und wir nehmen einen ganz normalen Standard-Server, nur dass wir die Festplatten jetzt nicht mehr extern konnektieren, sondern lokal in den Server verbauen. Jetzt kann ich mehrere dieser Server nebeneinander stellen mit lokalen Platten. Auch hier wieder kein SAN und kein NAS, sondern ganz normale Festplatten, SSDs etc. in einem Server. Und wenn ich mehrere davon habe, sorge ich dafür, dass die entsprechenden Datenbestände sich zwischen den Servern replizieren. Auch hier wieder mit Bordmitteln. Wie das Ganze technologisch ausschaut, schauen wir uns mal so ein bisschen im Stack an. Ich habe natürlich einen ganzheitlichen Monitoring-Service, der darauf achtet, dass meine Infrastruktur entsprechend funktioniert und den Gesundheitszustand sicherstellt. Wir haben eben ein paar Technologien zum Thema Cluster-Gesundheit gehört und Sie sehen es, die finden Sie hier im Storage-Stack wieder. Ja, das heißt, schon bei der Bereitstellung unserer Services achten wir darauf, dass diese Schutzmaßnahmen entsprechend greifen. Storage Spaces Direct, also die technologische Grundlage, dass wir einen Windows-Server mit eingebauten Festplatten und SSDs dahinter haben. Haben wir mehr davon, sorgen wir mit Storage Replica, da komme ich nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, dafür, dass die Datenbestände zwischen diesen einzelnen Serversystemen entsprechend abgeglichen werden. Neu auch hier ist, dass wir nicht mehr auf NTFS als Dateisystem setzen, sondern für Storage Spaces Direct sprechen wir typischerweise über RFS. Resilient File System, hier in der neuen Version. Die erste Version haben wir im Windows Server 2012 eingeführt und RFS ist an sich ein sehr spannendes Dateisystem, weil es neben sehr, sehr großen Volumes sehr schwer kaputt zu bekommen ist. Es hat eingebaute Mechanismen, die Datenintegrität sicherstellen, bei fehlerhaften Blöcken im Hintergrund automatisch für Korrekturen sorgen, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn Sie jetzt entsprechende Blockabgleiche über Serversysteme hinweg durchführen. Und dazu hat RFS sehr, sehr gute Funktionalitäten im Bereich der Metadaten, bedeutet viele Operationen, die wir unter NTFS im Live-System durchführen, so Dinge wie Backup oder Snapshots, Checkpoints etc., benötigen Performance auf den Serversystemen und benötigen I/O-Ressourcen auf den Serversystemen. Mit RFS sind wir in der Lage, diese Operation als Metadatenoperation im Hintergrund durchzuführen, ohne die Primärdaten zu belasten. Und deswegen ist RFS Mittel der Wahl für das Thema Storage Spaces Direct, also auch ein neues Dateisystem im Stack, um das zu ermöglichen. Über Storage QoS und VM Resiliency haben wir schon etwas gehört. Und de facto müssen wir uns dann 2, 4 Serversysteme nebeneinander vorstellen, die entsprechend ihre Daten über Storage-Replikation mit lokalen Festplatten abgleichen. Dieser Storage-Stack stellt dann zum Beispiel per SMB3 ein File-Share zur Verfügung, in den ich meine Hyper-VVMs ablegen kann. Ziemlich ähnlich wie in Storage Spaces aus Windows Server 2012 R2. Zusätzlich habe ich jetzt die Möglichkeit, auch meine virtuellen Maschinen auf meinen Storage-Server mitzubetreiben. Hyper-Converged-Ansatz. Bedeutet, ich habe nicht 2 bis 4 Hosts, die Storage bereitstellen und nochmal 4 Hyper-V-Hosts oben drüber, sondern ich kombiniere das in eine Hardware, dass dieselbe physischen Boxen mir sowohl meine Storage-Services als auch meine VM-Infrastruktur zur Verfügung stellt. Hyper-Converged-Szenario. Ist kein Muss-Szenario, ich kann natürlich auch weiterhin Storage und Virtualisierungsstack einzeln bereitstellen. Was ist für mich das Richtige, orientiert sich im Wesentlichen an einer Fragestellung. Dem Moment, wo ich Hyper-V-Host und File-Server kombiniere, kann ich auch beides nur gleichzeitig skalieren. Das heißt, in kleineren Umgebungen, wo ich mit 2 bis 4 Servern auskomme und weiß, alles klar, das ist die Performance, die ich brauche, funktioniert das sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt einen größeren Hyper-V-Cluster mit zum Beispiel 64 Knoten machen möchte, brauche ich typischerweise nicht die Storage-Performance dahinter und dann trenne ich die beiden Layer, um sie unterschiedlich skalieren zu können. Beides ist möglich. Aber schauen wir uns das mal bildlich an, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wir nehmen eine Standard-Server-Hardware. Ich habe jetzt hier meinen Server mitgebracht, wo ich 2 Festplattentypen reinbekomme. Klassische SSDs mit viel IOPS und noch klassischere Festplatten. Das sind so Dinge, die sich drehen für die etwas Jüngeren, wo wir die Möglichkeit haben, die Windows-Server-Software ein automatisches Storage-Tiering durchführen zu lassen. Bedeutet, wir haben die SSDs so ein bisschen als Cache-Drive dahinter, um die Daten schnell vom Netz zu nehmen, um viel Read-Performance zu liefern und haben klassische Festplatten für Kapazität. In Windows Server 2016 führen wir zusätzlich den Support für sogenannte NVMe-Disks an. De facto ist das auch ein Flash-Speicher, so ähnlich wie SSDs, nur nicht per SATA angebunden, wie ich es von den typischen SSDs hier kenne, sondern per PCI Express über mehrere Lanes angebunden. Kennen Sie zum Beispiel von Grafikkarten, vielleicht in Ihrem Heim-PC dahinter. Und dadurch erreichen wir Performance-Werte mit diesem Flash-Speicher, die nochmal Read-Performance in meinem Lab ist so ungefähr 5-mal höher mit NVMe-Disks wie mit meinen normalen SSDs. Und damit kann ich auch ein Multi-Tier-Storage aufbauen mit reinem Flash-Speicher. Ja, in dem Setup, wie wir es hier sehen, dreht sich nichts mehr. Ist allerdings auch ein bisschen teurer, um dieselbe Kapazität mit Flash-Speicher abzubilden. Deswegen haben wir natürlich auch noch den Support für klassische Festplatten dahinter. De facto kann ich mit Windows Server 2016 sogar eine sogenannte Drei-Tier-Technologie aufbauen. Bedeutet, ich nehme die ultraschnellen NVMe-Disks als reinen Cache-Speicher, super Lese-Performance, Daten kommen schnell vom Netzwerk runter und habe dann im Hintergrund das Storage-Tiering über SSDs und über Festplatten. Das erstmal in einem einzelnen Host. Diesen Service kann ich natürlich in einer einzelnen Hardware bereitstellen, aber wir möchten uns vor Hardware-Defekten schützen, deswegen multiplizieren wir das Ganze und stellen mehrere Hosts nebeneinander, sorgen für eine Netzwerkkonnektivität, 10 Gigabit sollte es sein, das kann klassisches Ethernet sein, bei den Bandbreiten empfiehlt es sich aber auf RDMA-Unterstützung zu setzen. Der Vorteil von RDMA ist auch hier wieder das Thema Metadaten, wir nehmen die Belastung von den CPUs im Host weg und lassen die entsprechenden Operationen von den Netzwerkkarten regeln. Das Ganze multiplizieren wir dann aus. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel Caching mit SSDs und Festplatten und stelle jetzt 4 von diesen Hosts nebeneinander. Daraus kommen jetzt nicht 4 unabhängige Storage Volumes, sondern ein Storage Pool. Ein Storage Space, den ich managen kann, der über diese 4 physischen Server sich verteilt. Die haben jeweils lokale Festplatten und mit einer neuen Technologie namens Storage Replica sorgen wir dafür, dass diese 4 Knoten immer vollständig synchron zueinander repliziert werden, dass also der Ausfall eines Knotens im laufenden Betrieb für keinerlei Datenverlust oder Schwierigkeiten sorgt. Das kann ich je nach Performance-Anforderung skalieren. Momentan ist ein Support von 2 Nodes angefangen bis hin zu 16 Nodes dahinter. Jetzt überlegen Sie, wie viel IOPS ich aus ein paar SSDs rausbekomme und wie viel Speicherkapazität ich aus Festplatten herausbekomme. Multiplizieren Sie das mit 400 und Sie bekommen Vorstellungen von den Kapazitätsgrenzen von einem Storage Space Direct. Ich nenne es jetzt mal Cluster, weil es nicht zwingend ein Failover-Cluster sein muss. Wichtig dabei ist natürlich, wenn wir über Software-Defined Storage reden, dass wir dem Betriebssystem dahinter vertrauen, dass meine Daten auch sicher und verfügbar ist. Deswegen haben wir uns natürlich viel Gedanken gemacht, wie ich meine Daten im Storage verfügbar halte.
Ja, weil das Thema, was wir natürlich on-premise haben, ist das gleiche, wie wir es in Azure haben. Ja, also wir haben wirklich viele Sachen, die in Server 2016 jetzt mit drin sind, sind nicht einfach neu geboren nur für 2016, sondern Sachen, die wir in Azure schon die ganze Zeit so machen. Und ein Thema ist, wie gesagt, das Thema Storage. Und wir haben verschiedene Verfügbarkeiten eingebaut. Im Prinzip würden wir sagen, RAID 1, RAID 5, ja, wo wir festlegen, wie diese Blöcke verteilt werden. Wir haben immer 3 Blöcke, die unterwegs sind. Immer 3 Blöcke werden geschrieben. Das werden Sie dann auch sehen, wie das dann mit der Ausnutzung, mit dem Nutzungsgrad ist. Und wenn wir jetzt uns den Mirror mal angucken, dann haben wir hier Block A, A' und A2'. Und was dabei ganz wichtig ist, wenn jetzt zum Beispiel Server 4 ausfällt, dann würde A2' auf Server 3 wiederhergestellt. Es würde nicht versucht werden, 2-mal den gleichen Storage auf demselben Server wiederherzustellen. Weil was wir wollen ist, wir wollen, wenn ein Server ausfällt, dass nichts passiert, wenn ein Storage ausfällt, dass nichts passiert. Deshalb wird immer geguckt, wo werden die Blöcke letztendlich hingelegt. Im RAID 5 Umfeld machen wir das Ganze mit Paritäten. Die Paritäten sind auch entsprechend verteilt, sodass wir hier auch eine Ausfallsicherheit hinbekommen. Jetzt haben Sie gehört, wir können bis zu 400 Platten reinbringen in so ein 16-Knoten-Cluster. Und wenn wir dann jetzt sagen, wir machen RAID 5 über diese 400 Platten, ja, also diejenigen, die mit Storage ein bisschen auskennen, wissen Sie ja, dass wenn wir was schreiben wollen, dann müssen wir die Parity neu berechnen. Jetzt haben wir 400 Platten und Sie wollen da so ein riesen Volume machen und wollen die Parity neu berechnen, das dauert ja ewig. Das heißt, die Performance würde massiv in den Keller gehen. Was wir dann machen, ist, dass wir eine lokale Paritätsberechnung machen. Das heißt, jeder Knoten rechnet die Parity für sich und die Knoten untereinander, die kaspern die Parity wieder neu aus. Das heißt, wir kriegen hier eine sehr hohe Performance hin. Wenn wir uns jetzt über das Thema Verfügbarkeit Gedanken machen, 400 Platten, ich liebe das mit diesen 400 Platten, und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ah, Firmware Upgrade. Und dann sagen sie, coole Idee, 400 Platten, was ein Spaß. Das heißt, es kommt eine leichte Panik in ihnen auf. Ja. Sie denken, ach, was war das früher für schöne Zeit? Da haben wir einfach den Sahnenvendor angerufen, haben gesagt, hier, komm mal vorbei, mach mal. Ja. Jetzt müssen wir das selber machen. Und deshalb haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das Pferd durch die Tür? Wir haben es ins Windows eingebaut. Das heißt, wir haben eine neue Funktionalität eingebaut, die nennt sich Windows Native Update. Klingt nach nichts, sieht nach nichts aus, ist aber extrem cool. Was machen wir? Sie können festlegen in einem JSON-File, weil alles ist JSON oder XML, früher war immer alles PowerShell, jetzt alles JSON. In einem JSON-File können Sie festlegen, der Festplattentyp, zum Beispiel Toshiba oder Hitachi oder sonst wie, hat diese Firmware und Sie schreiben die Firmware dahinter. Und dann können Sie sagen, pass auf, schießt diese Firmware auf die Platten, die diesen Typ haben. Das heißt, er liest im Vorfeld die Platten aus, sagt, okay, das ist eine Toshiba-Platte, schießt es da drauf. Und natürlich können Sie auch wieder zurückrollen, weil wir machen keine Kontrolle, ob das jetzt die Firmware passt oder nicht passt. Sie sagen, die passt, wir schießen auf das richtige Modell und dann klappt das. Was dabei wichtig ist, die Platten selber werden in sogenannten Storage Maintenance Mode gestellt. Das heißt, die Platte, die beschossen wird, wird in Wartungsmodus geschaltet. Damit wird sie in dem Moment nicht beschrieben. Wir haben diese verschiedenen Blöcke, die verteilt sind. Das heißt, die Performance geht ein ganz klein bisschen runter, weil eine Platte rausfällt. Aber es passiert erstmal nichts dran. Ja? Und dann können Sie direkt hier ein Update fahren. Und was dabei wichtig ist, wir sind ja bekennende Weicheier. Ja, also wenn wir irgendwas an Storage machen, waren wir schon immer sehr empfindlich, haben immer Angst gehabt, dass was kaputt geht. Und genauso ist es beim Update der Firmware auch. Was wir machen ist, Sie sagen auf das erste System, schieße ich meine Firmware-Upgrades drauf, dann schießen wir und dann hören wir auf. Ja, wir haben diese 16 Knoten, wir hören nach einem System auf. Dann sagen wir erstmal, lass mal wirken, guck mal, dass alles funktioniert. Und wenn Sie feststellen, hey, das läuft ja top, dann nehmen wir die nächsten Systeme. Und zwischen dem ersten System und dem nächsten System haben wir 7 Tage Abstand. Das heißt, der erste Schuss wird gemacht, wir warten 7 Tage und dann wird weiter geschossen. Sie müssen erstmal nichts machen. Sie stoßen die PowerShell an, diese ganzen Prozesse, die Orchestrierung läuft im Hintergrund, da kümmern wir uns rein auf Betriebssystemebene drum. Da müssen Sie gar nichts mehr machen. Sie können natürlich immer über PowerShell abfragen, wo ist gerade der aktuelle Stand, aber es passiert nichts. Und warum machen wir das nur auf einem System? Naja, wir haben diese 3 Blöcke, die wir kreuz und quer repliziert haben. Wenn jetzt wirklich was schief geht, Sie haben schon irgend so ein kritisches ISO-Image-File für Ihre Platten andrehen lassen und die Platten fahren alle wieder in die Wand, dann ist es zwar für das eine System erstmal blöd, aber es kann Ihnen in den Daten nichts passieren, es gehen keine Daten verloren und deshalb etwas, was uns extrem wichtig ist. Dein Keks.
Damit haben wir eine gute Verfügbarkeit für den Storage auf unserem Serversystem. Aber ob wir jetzt 4 oder 16 Server in einem Serverraum stehen haben, die Storage deliveren, was passiert, wenn uns dieser Standort aus welchen Gründen auch immer nicht mehr zur Verfügung steht? Angefangen von physischen Defekten bis Dreck fällt um, ist die Messlatte relativ groß. De facto kommen Ausfälle tatsächlich häufiger durch menschliche Fehler vor. Ja, das heißt, dass ich auf logischer Ebene entsprechende Fehlersituationen verursache. Wir hatten in der Keynote das Beispiel mit dem E-Mail-Anhang, den man anklickt und da wurden die Daten ausspioniert. Sehr ähnliches Szenario ist, dass diese Daten dann von so einem Verschlüsselungserpressungstrojaner einmal durchverschlüsselt werden, ich wieder drankomme. Das heißt, Services oder Varianten, die zu einem Service nicht Verfügbarkeit, aber am Standort führen, sind relativ vielfältig. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, diese Storage-Replika-Technologie, die ich eben schon mal bei Storage Spaces Direct angedeutet habe, auch zu nutzen, um abseits von Storage Spaces Direct beliebige Windows-Volumes, also völlig egal welcher Workload, wirklich auf Ebene eines Volumes zu replizieren. Zu replizieren zu einem anderen Windows-Server. Dieser andere Windows-Server kann jetzt daneben stehen, wie im Storage Spaces Direct-Szenario. Er kann aber auch am anderen Ende der Welt stehen. All die Dinge, die wir für eine softwarebasierte, blockbasierte Replikation typischerweise dort brauchen, sind im Windows-Server dafür enthalten. Wir können synchron replizieren. Empfiehlt sich immer dann, wenn der Server dem ansteht oder ich sehr gute Netzwerkverbindungen habe, bekomme ich so Entfernungen bis zu 40, 45 Kilometer hin. Wenn ich jetzt am nächsten Kontinent replizieren will, dann wird das mit synchroner Replikation schwierig. Deswegen haben wir die asynchrone Replikation ebenso enthalten, also eine nahezu Echtzeit-Replikation meiner Daten. ein Windows-Volume mit beliebigen Daten drauf, wird repliziert, so gut wie möglich, zu einem anderen Windows-Rechner über meine bestehenden Bandbreitenoptionen. Es hängt so ein bisschen von der Latenz natürlich ab, wie viel Versatz ich dabei habe. Aber wir haben eine Workload-unabhängige Unterstützung für diese Replikation. Ich brauche kein Third-Party-Plugin dafür, keine andere Software, sondern Storage Replica ist ein Windows-Server-Bordmittel. Und damit bekomme ich plötzlich sowas hin wie geoverteilte Failover-Cluster. Denn ich kann dazu dafür sorgen, dass meine Storage-Disk, die beim Cluster ja die entsprechenden Daten hält, sowohl auf der einen Seite meines Clusters zur Verfügung steht, als auch am anderen Standort. Und wir haben entsprechende Integration natürlich auch in unsere Failover-Cluster-Komponenten, die eine Awareness dafür haben. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, mit nativen Bordmitteln auch geoverteilte Cluster hinzubekommen, um mich vor einem Standortverlust zu schützen. Was ich dafür brauche, ist neben einer soliden Storage-Infrastruktur auch eine Netzwerkinfrastruktur. Aus Zeitgründen nehme ich mal nur die eine Folie, die all die Storage-Features beschreibt, die wir so haben, all die Netzwerk-Features beschreibt, die wir so haben. Und zwar haben wir ähnlich wie beim Storage hier auch einen Software-Defined-Ansatz, Software-Defined Networking. Auch hier nehmen wir uns wieder das, was ich gerne als Legacy Network Infrastruktur beschreibe, einmal ganz kurz vor Augen. Eine große zentrale Firewall von Hersteller A, direkt dahinter Load Balancer für Applikation 1 von Hersteller B, zwei Racks weiter Load Balancer von Hersteller C für die nächste Applikation. Dann haben wir noch Router und Gateways, um Side-to-Side-VPNs und andere Konnektivitätsoptionen abzulösen. Das Gute ist, das funktioniert, da ist relativ viel Aufwand reingeflossen, das funktioniert so super, solange wir nichts dran verändern. Jetzt leben wir in einer sehr, sehr agilen und schnelllebigen Welt, wo Veränderungen leider an der Tagesordnung sind und deswegen sind wir in der Lage, mit Software-Defined Storage dieser Agilität zu begegnen. Denn für all diese Konfigurationen, die ich eben beschrieben habe, brauche ich kein Stück Hardware mehr. Für all die Konfigurationen, die ich eben beschrieben habe, brauche ich keinen Menschen mehr, ich muss kein Kabel umstecken, sondern wir haben all das in Software abgebildet, all das im Windows-Server. Auch hier haben wir wieder das Azure-Pendant. Wenn Sie in Azure sagen, ich möchte ein neues Netzwerk erstellen, ein neues VPN-Gateway erstellen, da kommt keiner und steckt ein Netzwerkkabel um oder konnektiert irgendeine Hardware, sondern sagen einer Windows-Server-Komponente Bescheid, wir möchten entsprechend unter Einsatz von Netzwerk-Virtualisierung, Hyper-V Network Virtualization, neben dem bestehenden NVGIE-Support in Windows Server 2016 auch VXLAN-Support enthalten, entsprechende software-definierte Tenant-Strukturen umsetzen. Und da habe ich dann all die Funktionalitäten, die ich dafür brauche, neben natürlichen Netzen und Subnetzkonfigurationen, Firewall-Konfiguration, sowas ähnliches wie Netzwerksicherheitsgruppen, was ich aus Azure kenne, dass ich wirklich Firewall-Regeln definiere. Gateway-Optionen, wo sollen VPNs entsprechend terminieren, etc. Load-Balancer-Optionen für meine Applikationen, sowohl im Frontend als auch für Backend-Load-Balancer für meine Datenbanken. Und das Spannende ist, all diese Konfigurationen liegen jetzt nicht an einer Stelle, an einem zentralen Punkt vor, sondern weil wir einen software-definierten Hyper-V-Stack haben, überall in meiner Infrastruktur. Bedeutet, jeder Hyper-V-Host, von dem Kommunikation stattfindet, weiß, das Firewall-Regelwerk ist aktiv, die Gateway-Optionen sind aktiv, die User-Defined Routes sind aktiv und ich weiß genau, was in diesen Paketen passieren darf und was nicht. Und es wird eben nicht nur an einer Stelle kontrolliert, sondern irgendwann in der Mitte des Netzwerks, sondern schon am Anfang und die gesamte Wegstrecke dahinter. Und all diese Technologien, Firewalling, Gateway, Load Balancing etc. sind im Windows-Server enthalten. Und wir haben im Windows Server 2016 eine neue Rolle, wir nennen sie Network Controller, die all diese Konfigurationsoptionen und Profile an einer Stelle zentralisiert. Dass ich also als Mensch einen Single Point of Configuration habe, der dann im Hintergrund dafür sorgt, dass diese Profile eben überall dort verfügbar sind, wo sie notwendig sind und diese Policy an jeder Ecke in meinem Rechenzentrum ziehen. Es gibt also nicht mehr dieses, ich überwinde eine Firewall. Denn ich muss an jeder Stelle der Kommunikation durch dieses Firewall-Regelwerk hindurch. Wenn ich jetzt eine andere Technologie einsetzen möchte, weil ich eine zweite Technologie im Haus haben möchte, weil ich die Management-Tools davon irgendwie schöner finde, kann ich das genauso machen. Ich kann auch Third-Party-Appliances auf meine Hyper-V-Infrastruktur laufen lassen und genauso in dieses Management-Framework mit inkludieren. Ich erspare Ihnen die Details so ein bisschen zum Netzwerk und wir kommen mal zu etwas, was man ein bisschen besser anschauen kann. Nämlich das Thema Remote Desktop Services, so ein bisschen der Frontend in meiner Infrastruktur. Auch die findet man relativ selten in der Liste der Neuerungen rund um Windows Server 2016, aber auch da ist eine ganze Menge passiert. Neben Unterstützung für neue Protokolle, OpenGL 4.4 etc., also die Highlights, dass wir jetzt eine Unterstützung haben für direkte Hardwareanbindung in virtuellen Maschinen. Bedeutet, ich nehme eine High-Performance-Grafikkarte, setze sie in meinen Hyper-V-Host, Die haben eine Funktionalität namens Discrete Device Assignment, die dafür sorgt, dass diese Grafikkarte nativ, ohne irgendeine Treiber-Emulation, in meiner virtuellen Maschine verfügbar ist. Um dort High-Performance-Computing, CAD-Arbeitsplätze oder wofür ich Grafikkartenpower in der virtuellen Maschine sonst noch gebrauchen oder missbrauchen könnte, entsprechend verwenden zu können. Die native Hardware-Power in der virtuellen Maschine, sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr spannend. Wir haben weitere Verbesserungen in dem Bereich. Ich brauche jetzt nur noch die Hälfte der virtuellen Maschinen. Wenn ich eine RDS-Infrastruktur ausbringen möchte, mein Connection Broker kann jetzt SQL-Datenbanken im Backend verwenden, ist hoch verfügbar, skalierbar. Das heißt, auch an diesem Service ist eine ganze Menge passiert. Aber es gibt noch so viel spannendere Services im Windows Server 2016, deswegen erspare ich die Details an dieser Stelle und wir schauen uns Container an.
Ja, also wir haben ja heute Morgen schon mal kurz das Thema Container in Azure uns angehört. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, und ich habe da auch absichtlich nur eine einzige Folie für, ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Container-Funktionalitäten, die bringen wir jetzt auch in Server 2016. Bedeutet auch für Sie, dass eben, wenn ich Applikationsentwickler habe, die auf Container bauen, und viele Kunden sagen, okay, wenn du mit einer neuen Applikation um die Ecke kommen willst, dann sieh zu, dass sie in einem Container läuft. Eben wegen diesen Vorteilen, die wir heute Morgen schon mal in der Keynote gehört haben, ich kann sie an verschiedenen Stellen deployen, hin und her schieben, dass eben auch diese Infrastruktur letztendlich dafür bereitgestellt wird. Wichtig ist, Containertechnologie ist primär erstmal im Fokus ihrer Entwicklungskollegen. Also die Entwickler haben da sehr stark ein Bild, brauchen diese Container. Und wir geben Ihnen die Möglichkeit, in Windows Server 2016 diese Container-Funktionalität bereitzustellen. Die können Sie über Docker verwalten, wie wir das heute Morgen auch schon gesehen haben. Was aber ein ganz wichtiger Punkt ist, und auf den will ich einfach nochmal kurz eingehen, wir haben zwei Arten von Windows-Container. Also wir haben einmal den Windows-Container an sich. Der Windows-Container ist quasi die Applikationsvirtualisierung, die Blase, in der Ihre DLLs drin sind, die aufeinander aufgestapelt werden können. Deshalb heißen sie auch Container. Aber die teilen sich alle einen Kernel. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade so im Finanzsektor unterwegs sind und Sie sagen, ich habe hier eine super Idee, ich komme hier mit Container um die Ecke und alle teilen sich einen Kernel, dann sollen Sie langsam das Knick einziehen, falls irgendwas geflogen kommt. Das finde ich gar nicht so witzig. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir geben eine zweite Bauform dieses Containers hinzu und es nennt sich Hyper-V-Container. Das ist auch einer der Gründe, warum wir Nested Virtualization überhaupt anbieten, Virtualisierung und Virtualisierung im Produktionsumfeld, weil wir es für die Container brauchen. Wir machen quasi ein Hyper-V auf Hyper-V und in diesem Hyper-V bringen wir den Container rein. Vorteil dabei ist, jeder Container, Hyper-V-Container hat einen getrennten Kernel. Das heißt, Sie haben keinerlei Möglichkeiten, dass hier irgendein Kernel geshared wird. Sie haben trotzdem extrem wenig Overhead, weil nicht eine ganze VM gestartet wird, sondern ein spezieller Teil der VM wird hochgefahren. Und es ist trotzdem noch sehr schnell, denn was machen wir? Wir fahren quasi die Hülle für den ersten Hyper-V-Container hoch und duplizieren diese Hülle einfach mehrfach, wenn Sie diese Systeme anfahren wollen. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, wie wir hier sehr schnell letztendlich Schwung auf die Kette bringen und das Thema sehr schnell bereitstellen können. Ich würde aufgrund der Zeit noch mal kurz an dich zurückgeben.
Jawohl, der letzte Punkt Nummer 10 auf der Folie war das Thema Management. Das kriegen wir in 2 Minuten locker unter, denn jeder weiß, dass wir einen vollständigen System Center Stack in 2 Minuten mit allen Serversystemen unserer Infrastruktur installiert bekommen. Richtig und einverstanden? Microsoft System Center parallel zu Windows Server in einer neuen Version, System Center 2016 herausgekommen, ist natürlich weiterhin unser Werkzeug zur Verwaltung der On-Premise-Infrastrukturen, aber wir können System Center ergänzen durch das Thema OMS, Operations Management Suite, was auch hier wieder die Vorteile der Cloud dazu bringt, um meine Infrastruktur zu managen. Wir haben jetzt diese hohe Anzahl Windows-Server, wir haben jetzt 400 Festplatten mit verschiedenen Firmwareständen unser System und wir möchten das Ganze irgendwie einheitlich monitoren. Und beim Monitoring sind aber 2 Dinge wichtig. Das eine ist so ein bisschen das Echtzeit-Monitoring, das kriegen wir Operations Manager auch in der Version 2016 schon ganz gut hin. Aber das zweite Thema ist so dieses ganze Kontrollieren, ob dann alles in Ordnung ist. Health Management, Logdateien prüfen. Und ich habe Kunden, die kommen montags früh zur Arbeit und machen die ersten 2 Stunden nichts anderes, als also die Logdateien zu prüfen, die am Wochenende angefallen sind. wenn sie mal fertig sind, müssen sie eigentlich schon wieder die seit dann entstehenden Änderungen irgendwie prüfen. Das heißt, man kommt da gar nicht hinterher. Und mit OMS und haben wir Werkzeuge, um eben diese Logdateien automatisiert zu analysieren auf Gesundheitszustand, Security-Informationen etc. Ich habe morgen gemeinsam mit Daniel Neumann hier im Raum eine Session, wo wir da ein bisschen in Details gehen. OMS liefert aber weitere Funktionalitäten, zum Beispiel die vollständige Automatisierung. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir können den Windows-Server, egal ob Nano-Server oder das Fulda-Deployment mit PowerShell, mit grafischen Benutzerwerkzeugen weiter administrieren. Azure Automation macht sich das Thema PowerShell und PowerShell Desired State Configuration zunutze, wo ich nicht mehr die Veränderungen mitgebe, sondern den Zielzustand mitgebe und kann das Ganze ergänzen um Technologien wie zum Beispiel Azure Backup und Azure Site Recovery, wo ich darauf achte, mein Rechenzentrum vor Ausfallszenarien etc. zu unterstützen. Das heißt, meine Managementfähigkeiten mit dem Windows Server umzugehen sind sehr vielfältig, angefangen bei reinem PowerShell hin zu der klassischen System Center Suite, die seit über 20 Jahren mittlerweile zur Verfügung steht, um den Windows Server zu managen, ergänzt durch neue moderne Ansätze wie OMS, um eben die Vorteile aus der Cloud daraus zu nutzen, um meine On-Premise stehenden Serversysteme zu monitoren. Wir haben in der Keynote das Thema Azure Security Center gesehen. Stellen Sie sich das vor als ähnlichen Mehrwert nur für die Systeme, die On-Premise stehen und nicht in Azure, aber unter Nutzung der Technologie aus Azure. Von daher ist das Thema OMS sicherlich etwas, was mit auf die Liste der betrachtenswerten Dinge in meinen Augen gehört. Damit habe ich meine 2 Minuten verbraucht, würde ich sagen.
Ja, ich würde auch sagen. Was ganz wichtig ist, wir sind natürlich heute den ganzen Tag noch da. Wir freuen uns auf Fragen von Ihnen. Sie können auch jetzt noch mit Fragen zu uns kommen und hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen Überblick geben können über das Thema Server 2016. Sie sehen, dass es uns ein extrem wichtiges Thema ist, dass da wirklich wahnsinnig viele coole neue Funktionen reingekommen sind, die man nutzen kann. Wir werden sehen, dass gerade auch wegen so einem Thema, wo man sagt, naja, Zeitservice, ja, dass da einige Anfragen kommen werden, um eben hier den Anforderungen von verschiedenen Regulierungsbehörden auch noch gerecht zu werden. Von daher probieren Sie es aus, gehen Sie, migrieren Sie, nutzen Sie es, das ist eine gute Sache. Danke.
Vielen Dank.